Ich grüße euch und ich grüße Gott und mache das noch mit einem Gebet. Vater, ich danke dir, dass wir zusammen Musik machen können in kleinen und großen Kombos und dabei echt viel Spaß haben dürfen. Und ich bitte dich, dass du jetzt die Gedanken, die in der Vorbereitung von der Predigt da waren und die du auch jetzt hast, für mich und alle, die hier sind, übersetzt und dass du zu uns sprichst dadurch und ja, in uns auch eine Antwort erwächst. Amen. Heute setze ich mal nicht bei einem biblischen Text an und lege den aus, sondern bei einer Erfahrung, die ihr, glaube ich, mehr oder weniger alle kennt und möchte dann erst in einem zweiten Schritt aus der Bibel mal von verschiedenen Perspektiven auf diese Erfahrung draufschauen. Julia Engelmann, wir haben vorhin das Video gesehen, hat gesagt, lass uns Geschichten schreiben, die wir später gerne erzählen wollen. Sie träumt von den Momenten, wo man wirklich das Gefühl hat, dafür lohnt es sich zu leben, dafür lohnt es sich jung zu sein, dafür lohnt es sich einfach mal was Dummes zu machen, weil man sich so lebendig fühlt und man es später erzählen kann und einfach glücklich dabei ist. Das sind so. Sie hat so diese Sehnsucht nach, ich nenne es mal, erhabenen Momenten, die so die Alltagserfahrung sprengen und bei denen man wirklich fühlt, das ist es. Dafür lohnt es sich zu leben. Ich kenne solche Momente zum Beispiel aus der Musik, wenn ich bei Konzerten bin und die Band richtig Hammermusik spielt, am besten meine Lieblingsmusik, die Leute total abgehen und eine richtig geile Anlage da ist und ich da stehe und einfach nur eine Gänsehaut von oben bis unten bekomme und mir denke, wow, also das ist Leben, Freunde. Denke ich mir, also ich würde jetzt in dem Moment, denke ich, würde alles dafür geben, in dieser Band mitspielen zu können und diese geile Musik zu machen. Und in diesem Moment bin ich auch ultra motiviert, dafür zu üben. Also in dem Moment, ich würde so lange üben, wenn der Moment ewig gehen würde. Naja, vielleicht kennst du auch solche erhabenen Momente mit Gott. So Zeiten, in denen dir Gottes Nähe so greifbar und spürbar wird, dass du gar nicht anders kannst, als in dieser Nähe zu leben und ihn ja, in allem fühlst. Es gibt ja manchmal so Zeiten, von denen redet man einfach noch Wochen, Monate, Jahre später und weiß, das war, wow, das war meine Zeit, das war so gut. Ich brauchte es wieder, das war so eine erhabene Zeit. Ich glaube, irgendwie kennt jeder von euch irgendeinen Bereich, in dem er diese intensiven, inspirierenden Momente erlebt, in denen man spürt, das will ich. Solche Geschichten will ich erleben, solche Geschichten will ich erzählen, diese Musik will ich spielen können. In dieser Nähe will ich mein Leben führen, in dieser Nähe Gottes. Da bekommt man eine Vision von dem, der man gerne wäre. Da bekommt man eine Vision von dem Charakter und der Person, der man gerne wäre, was man gerne machen würde. Und diese Erfahrungen sind absolut echt. Man sagt auch, die sind absolut authentisch, weil sie uns genau da treffen, genau da im Herzen, wo wir denken, ja, da ist es, das sitzt, das will ich eigentlich. Das ist tief authentisch. Authentisch bedeutet echt, bedeutet sich selbst treu. Da trifft mich was in dem, der ich sein möchte. Und sie wecken so eine Vision in uns. Das ist die eine Seite. Und die andere ist der Alltag. Unser Leben ist ein Wartezimmer. Mein Dopamin, das spare ich mir immer, sagt die Julia dazu. Im Alltag bin ich zu träge, um die Geschichten, die ich gerne erzählen würde, auch zu leben. Im Alltag bin ich oft zu getrieben oder zu lustlos oder zu gestresst, um mich hinzusetzen und jeden Tag eine Stunde zu üben, damit ich die Musik, die ich gerne spielen würde, auch überhaupt spielen kann. Im Alltag, da fällt es mir schwer, in Gottes Nähe zu leben, weil mein Job, meine Familie, mein, ich weiß nicht, wer bei dir ist, einfach auch irgendwie anstrengend ist und einen irgendwie auch so einnimmt, dass da nicht so viel von übrig bleibt, von diesen erhabenen Momenten. Und dieser Alltag, der ist auch absolut echt. Und das Gefühl, was man im Alltag hat, ist auch absolut authentisch. Da bist du dir auch selbst sehr treu, wenn du sagst, nee, das ist mir jetzt echt viel zu lästig. Also jetzt zum Beispiel zu üben, das geht gar nicht, ich bin zu K.O. Das ist ein ganz authentisches Gefühl auch. Und dann sagt man, ja, das ist halt der Alltag. Und eine Grafik bringt das relativ schmerzhaft auf den Punkt. Diese Erfahrung, ganz egal, ob auf den Glauben bezogen oder auf anderes. Es gibt so zwei Bereiche in unserem Leben. Das, was wir glauben, und der andere Bereich, wie wir unsere Zeit und unser Geld einsetzen. Und diese Grafik sagt, einfach mal ganz provokativ, die Bereiche überschneiden sich. Keine Sorge, die überschneiden sich. Aber nicht sehr viel. Aber da, wo sie sich überschneiden, da leben wir wirklich authentisch und echt. Wo das, was wir glauben, oder das, wovon wir träumen, was auch immer, und das, wie wir handeln, sich überschneidet, da findet authentisches Leben statt. Ich gebe euch mal ein paar Sekunden Zeit, das zu verdauen. Wir fragen uns ja schon seit ein paar Wochen, wie man ein Nachfolger Jesu heute in unserer Zeit sein kann. Wie man von Jesus lernen kann. Und man könnte ja sagen, dass ein Jünger eine Vision hat von dem Menschen, der er gerne wäre. Also, dass ein Jünger die Vision seines Charakters an das Leben Jesu anlegt und sich an dem orientiert und so leben möchte, wie er das tut. Und wir haben ja schon rausgefunden, dass Jesus nicht so körperlich die ganze Zeit vor uns herläuft und wir hinterherdackeln, sondern dass er uns seinen Geist gegeben hat und dass ein Jünger heutzutage sich irgendwie von diesem Geist führen lässt und mit ihm lebt. Und Paulus drückt das dann mal so aus. In Galater 5, Vers 25 sagt er, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Auf Lutherdeutsch heißt es, da wir jetzt den Geist haben, lasst uns auch in ihm wandeln. Das finde ich eigentlich ein ziemlich cooles Wort, wandeln. Das sollte man öfter benutzen. Es heißt sowas wie den ganzen Lebensweg mit ihm gehen. Also montagmorgens, wenn du auf die Arbeit gehst, mit dem Geist wandeln. Also es klingt immer ein bisschen so wie fliegen, aber eigentlich heißt es ganz normal leben, halt alles im Leben durch und mit diesem Geist leben. Und ich finde es eine ziemlich abgefahrene Stelle, weil da nicht steht, tu alles mit diesem Geist, damit du beweist, dass du den Geist hast. Also tu alles, um klarzustellen, dass du den Geist hast, sondern da steht, du hast den Geist als Christ, der Part ist safe, aber dann leb auch mit ihm, leb in dem, den du hast. Das ist irgendwie verrückt, wie der Paulus das da aufbaut. Man könnte sagen, dass ein Jünger geistesgegenwärtig lebt und damit so eine Vision von dem hat, der er sein könnte und das an Jesus anlegt. Und C.S. Lewis, ich lehne das mal ein Zitat von C.S. Lewis an, der sagt, ein Jünger bewundert nicht nur den herrlichen Glanz der Sonne, sondern er sieht die ganze Welt durch die Strahlen dieser Sonne. Ein Jünger bewundert nicht nur Gott und seine Herrlichkeit, sondern er sieht die ganze Welt durch die Strahlen seiner Sonne. Also dem Jünger geht es nicht nur darum, aus der Welt hinauszutreten und mit Gott Kontakt zu haben, sondern, wie es hier heißt, das ganze Leben durch den Geist zu sehen und darin auch zu leben. Das würde heißen, dass eben diese Parts, das, was ich glaube und das, was ich lebe, immer mehr zusammenrücken, immer mehr sich überschneiden könnten, dürften, sollten. Und wir haben in den letzten Wochen schon einige Punkte herausgefunden, was das für uns konkret bedeutet, also wie diese beiden Bereiche mehr überlappen können. Ich zähle einfach mal ein paar auf. Ein Jünger, der lebt seine Berufung, das heißt, er fragt danach, was sich durch ihn erfüllen soll. Er sucht sich Vorbilder und lernt von anderen. Er ist ein Teil der Familie Gottes in dieser Welt und lebt in diesem Bewusstsein in jede Situation und Begegnung hinein. Und vielleicht denkst du, und hast es vielleicht auch schon öfter gedacht, in diesen ganzen Predigten, die wir haben, das ist gut. Das ist wirklich eine gute Vision von einem Menschen. Aber nicht von mir. Also, ich meine, das wäre schon der Teil, den ich glauben würde. Aber irgendwie spüre ich da so eine krasse Diskrepanz, so einen Unterschied zwischen dem, was ich da glaube und dem, was ich lebe. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das, was über die Jünger hier berichtet wird, das ist was für die besonders leidenschaftlichen Jünger. Besonders leidenschaftliche Nachfolger heute, die leben wahrscheinlich ihr Gesandtsein. Aber ich, mir macht es nur Druck. Dann bin ich nicht mehr der ich bin. Ich weiß nicht, vielleicht denkst du so, ich könnte es verstehen zumindest. Aber ich kann vor allem diesen Unterschied verstehen zwischen den zwei Seiten, den wir oft spüren, diese Diskrepanz zwischen dem, was wir glauben und was in unserem Leben passiert. Und dann gibt es ja in der Regel zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Also die eine sagt, oder die Baseline, um mit dem Wort zu sprechen, ist ja, Jesus liebt mich so, wie ich bin. Da können wir einen Strich drunter ziehen und sagen, Amen, richtig. Das ist safe. Wie gesagt, wir haben den Geist, geht jetzt nur darum, wie gestalten wir unser Leben damit. Aber keine Angst, das ist safe. Die Frage ist dann nur, was passiert jetzt? Und man könnte auf der einen Seite sagen, um die Bereiche mehr zusammenzukriegen, bräuchte ich sozusagen eine Inspirationsflatrate. Also ich bräuchte immer diese erhabenen Momente, in denen ich spüre, wofür ich eigentlich leben will. Und wenn ich dieses Gefühl immer hätte, dann würde ich auch immer so leben. Dann würde das näher zusammenrücken. Das wäre die eine Seite. Es wäre eine Flatrate erhabener Momente. Gekauft. Ja, das ist die eine Variante. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo es die im Sonderangebot gibt, aber wenn ich es mitkriege, sage ich euch Bescheid. Jetzt gibt es die zweite Variante. Die sagt, um das zu erreichen, braucht es, wunderbares Wort, geistliche Übungen. Ich sehe das Glück. Wollt ihr auch kaufen? Okay, zumindest einer verkauft. Willow Creek hat zum Beispiel eine Studie durchgeführt mit mehr als 250.000 Christen in über 1.000 Kirchen. Haben sie eine Umfrage gemacht, was den Menschen hilft, dass diese beiden Bereiche mehr zusammenrücken. Und dabei haben sie herausgefunden, einer der größten Schwerpunkte dabei ist es, dass die Leute nicht nur zu Gemeindeaktivitäten hingehen und schön in den Gottesdienst kommen, sondern dass sie selbst in ihr eigenes Leben geistliche Übungen einbauen. Sozusagen den Alltag in die Hand nehmen und ihn selbst umkrempeln. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du geistliche Übungen hörst? Also ich rate einfach mal, ich spekuliere mal. Wir hatten hier jemanden, der es gerne hätte. Andere, glaube ich, denken da auch dran, jetzt auch noch mit Gott üben. Also ich lerne schon die ganze Zeit für Klausuren, was weiß ich. Das klingt irgendwie so geplant, als ob man über Gott Kontrolle ausüben könnte. Irgendwie unaufrichtig, unauthentisch und vor allem anstrengend. Vielleicht hat jemand von euch so ein Gefühl. Ich würde es zumindest von mir kennen. Ich will euch mal eine kleine Geschichte der Übungen, eine kleine Geschichte mit den Übungen aus meinem Leben erzählen. Also der kleine Marco hat Übungen vor allem dadurch erlebt, dass er ans Klavier gesetzt wurde. Ich wollte mit 6 Jahren Klavier lernen und habe dann erstmal 2 Jahre so ein bisschen vertrödelt und kam dann zu einer russischen Lehrerin, russische Klavierschule. Ich weiß nicht, ob das jemand durchgemacht hat. diese Frau hat am Anfang mit mir einen Vertrag aufgesetzt, den muss ich unterschreiben, und hat gesagt, wenn du bei mir üben willst, lernen willst, dann wirst du jeden Tag eine Stunde Klavier üben, sonst brauchst du gar nicht zu kommen. Und dann wurde ein Wecker auf mein Klavier gestellt und da wurden 60 Minuten eingestellt und wenn man auf die Toilette gegangen ist, hat man auf Pause gedrückt. Und am Schluss hat es geklingelt. Dann wusste meine Mutter, dass ich jetzt aufhören darf zu üben. Und es war immer so, der Spruch von meiner Oma, die hat neben uns direkt im Haus gewohnt, hat auch immer gesagt, Übung macht den Meister. Marco, Übung macht den Meister. Später wirst du froh sein, dass du es gemacht hast. Und? Natürlich, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Aber ich habe es trotzdem oft nicht wirklich gern gemacht, aber ich habe es irgendwie halt durchgezogen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe gedacht, okay, ich muss das machen, aber es hat mir nicht wirklich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Trotzdem bin ich jetzt auch ganz froh, dass ich es gemacht habe. Die geistliche Version davon ist, stille Zeit habe ich morgens gemacht. Ich bin eine halbe Stunde früher aufgestanden, als sonst habe ich mir irgendwann gedacht, und dann setze ich mich hin, das nennt man bei uns stille Zeit, lese die Bibel und bete und es war gut. Und ich bin irgendwie entspannter nach unten gegangen, wenn ich das gemacht habe zu meinen restlichen drei Geschwistern, habe mich nicht so oft mit denen geprügelt, wenn ich morgens gebetet habe. Wenn ich es mal nicht getan habe, hatte ich so ein latent schlechtes Gewissen, aber naja, so ist es halt. Muss man es halt wieder machen. Das habe ich dann bis zum Studium durchgezogen und da habe ich den für meine Verhältnisse damals ungefähr authentischsten Typen getroffen, den ich je gesehen habe. Wir hatten so ein Jahrgangsgebet, wo jeder dazukommen sollte. Also war einfach Pflicht, war ein Teil des Studiums, da kommst du. Dieser Typ ist einmal gekommen, genau, und danach nie wieder. Hat sich gesagt, ich lasse mich doch nicht zum Beten verpflichten, ihr könnt mich mal, ich komme nicht. Finde ich auch total dumm, hier zusammen zu beten. Hat er einfach so gesagt und ich war so, und alle auch, also das kann er nicht bringen, der studiert Theologie und was weiß ich. Und dann bin ich das erste Mal abends mit dem ein Bierchen trinken gegangen und es war so ein bisschen wie der Vorabend einer Revolution. Er hat mir dann einfach so erzählt, wie er aus allem ausgebrochen ist, aus den ganzen Zwängen seines Lebens, aus dem christlichen System, was ihm auferlegt wurde. Und er hat mir so gesagt, er macht jetzt eigentlich nur noch das, was er will. So, und das ist gut. Und das fand ich so abgefahren, den Gedanken allein, dass ich mir gedacht habe, das muss ich mal ausprobieren. Ich mache jetzt auch nur noch, was ich will. Also ganz durchgezogen habe ich es nicht. Aber ich habe einfach mal damit angefangen, dass ich mich nicht mehr nach Gottesdiensten zum Beispiel, wo ich einfach nichts mit anfangen konnte, habe ich immer den Fehler irgendwie bei mir gesucht, habe gedacht, ach, hast dich nicht so richtig drauf eingelassen, du musst mehr dabei sein, du musst mehr beten. Hat nicht funktioniert. Oder morgens, immer eingeschlafen, jetzt hat nicht mehr funktioniert mit der halben Stunde früher aufstehen, ich bin immer eingeschlafen, habe mich geärgert, du musst dich mehr konzentrieren, du musst mehr dabei bleiben. Da habe ich mir gedacht, okay, ich lasse es. Ich mache, was ich will. Ich lasse es. Das war irgendwie ein abgefahrenes Gefühl. Hatte ich noch nie ausprobiert. Einfach mal machen, was man will. Schön. Also habe ich so für fast, ich glaube, 3 Monate keine festen Zeiten mehr mit Gott gehabt. Nur eben dann, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt ist es einfach mal dran, jetzt ist es wichtig. Und dabei habe ich gemerkt, das Leben geht weiter. Ich habe vorhin gelernt, von wem der Spruch ist. Daniel, wie heißt der Typ? Stepanovic. Ja, als ihr Zweiter geworden seid, ne? Das war hart, ja. Leben geht weiter, habe ich gemerkt. Auch ohne Beten geht das Leben weiter. Aber ich habe trotzdem auch gemerkt, dass mir so die Vision von dem, der ich eigentlich sein möchte, aus den Fingern gleitet. Ich habe gemerkt, dass mir so der Puls, der meinem Leben den Rhythmus gibt, dass der mir irgendwie abhanden gekommen ist. Ich habe gemerkt, dass ich so rastlos geworden bin und immer wieder, wenn ich dann mal Zeiten mit Gott hatte, gemerkt habe, ah, stimmt, das war es ja, was ich eigentlich, also ich wollte ja, ach so, ja, mit den Sorgen, aber ja, also habe ich wieder vergessen. Also ich habe gemerkt, irgendwie brauche ich das mit ihm, die Zeiten mit ihm. Und zwar irgendwie so wie mit dem Klavierspielen. Die Finger, die wurden, nachdem ich einfach mal ein paar Jahre lang nicht mehr geübt habe und auch nicht mehr machen musste, weil ich keine Lehrerin mehr hatte, die wurden irgendwie langsam und träge. Und ich konnte die Noten nicht mehr so schnell übersetzen von meinen Augen in die Finger. Aber gleichzeitig war es jetzt so, nachdem ich mich nach ein paar Jahren wieder ans Klavier gesetzt habe, dass ich plötzlich viel kreativer war. Also dass ich plötzlich Sachen gespielt habe und mir in den Kopf kam, die ich vorher nie kannte. Weil ich nicht mehr nach den festen Übungsstrukturen das Ganze durchziehen musste. Weil ich es nicht so durchexerziert habe wie früher immer. Weil ich einfach da mal ausbrechen durfte. Und so habe ich das auch beim Beten erlebt, dass ich da neue Formen ausprobiert habe. Dann halt nicht mehr morgens, wo ich immer einschlafe. Und man muss auch nicht zu jedem Gottesdienst hingehen. Und wenn das halt eine Art ist, mit der man überhaupt nicht klarkommt, dann muss man sich vielleicht was anderes suchen. Und das ist auch okay. Dazu darf man stehen. Und mir hat es total gut getan, zu merken, dass ich die Zeiten brauche, aber dass ich trotzdem auch ehrlich sein darf, wenn was bei mir mit meiner Art einfach nicht zusammenpasst. Und ich habe gemerkt, dass ich, wenn ich die Vision von dem Menschen, der ich sein möchte, am Leben halten will, dafür Formen brauche. Aber Formen, die zu mir passen. Irgendwie, dass ich es brauche, mit dem Puls, der meinem Leben Rhythmus gibt, in Verbindung zu bleiben. Und ich möchte das Ganze mal ganz kurz aus biblischer Perspektive anschauen. Wenn wir wieder auf die Momente schauen, auf die erhabenen Momente und die Alltagsmomente, dann kann man auch so eine Struktur von erhabenen Momenten und Alltagsmomenten in Gottes Wirken finden. Also kannst du mal die Bibel danach durchgucken und so ein bisschen systematisieren, was Gott gerade tut. Also Gott handelt vor allem auf zwei Weisen in der Bibel, wenn man das ein bisschen strukturiert. Das eine ist sein rettendes Handeln. Das sind die erhabenen Momente sozusagen. Das sind Dinge, die du wirklich erleben kannst, Geschichten, die man anderen erzählen kann, Ereignisse, wo Gott in ein Leben eingreift und man danach sagt, er hat alles neu gemacht. Nichts ist mehr wie vorher. So Ereignisse sind zum Beispiel in der Bibel der Auszug aus Ägypten. Er befreit ein Volk, er rettet es aus dieser Situation. Und es ist ein Ereignis, von dem das Volk noch lange profitiert, das es Generation über Generation weitererzählt. Und es ist Gottes rettendes Handeln, was da im Mittelpunkt steht. Es ist ein plötzliches, herausragendes Element. Und Gottes rettendes Handeln, das zeigt sich am Kreuz, in der Auferstehung Jesu. Es steht im Mittelpunkt unseres Glaubens, dass Gott in Ereignissen, in erhabenen Momenten in diese Welt eingreift und Dinge neu macht. Und das wissen wir alle. Ich glaube, diese Geschichten, das sind die, wenn Gott mal im Leben sichtbar wird, das sind auch die, die man gerne weitererzählt. Das rettende Handeln Gottes, das kennen wir. Und es steht auch im Zentrum unseres Glaubens. Aber es gibt noch eine zweite Ebene, die genauso wichtig ist und die wir, glaube ich, oft ein bisschen hinten anstellen. Und das ist das segnende Handeln Gottes. Und das Besondere an diesem Handeln ist, es ist nicht unbedingt ereignishaft. Es ist geradezu alltäglich, weil Gott auf dieser Ebene als der Schöpfer in Aktion trifft. Der Schöpfer, der diesem Leben ja seine guten Regelungen mitgibt, wie einfach diese Welt hier funktioniert, ohne dass er plötzlich eingreift. Das hat er von Anfang an so angelegt. Das Hebräische kennt für dieses segnende Handeln Gottes über 60 Worte. Das sind Worte wie gedeihen, wachsen, sich ausbreiten, Frucht bringen. Das sind natürliche Prozesse, die in Millimeterschritten vor sich gehen, sodass man sie eigentlich überhaupt nicht erkennen kann. Das sind Prozesse, die man nicht einfach so hier an einem besonderen Ding festmachen kann. Die sind eher geheimnisvoll. Die gehen über Jahre lang, sind stetig. Schritte des Lernens. Das ist Gottes segnendes Handeln, was man kaum identifizieren kann, weil es einfach in dieser Welt schon immer drin ist. Und oft machen wir das so, dass wir Gottes rettendes Handeln ganz oben ansiedeln und das Segnende ist so ziemlich irrelevant. Die Sache ist aber, ohne das segnende Handeln, also ohne seine Schöpfung, brauchst du keine Rettung. Also die beiden funktionieren immer zusammen. Gott ist nicht nur der Retter, er ist auch der Schöpfer. Und ich glaube, dass wir sein Wirken des Segens oft unterschätzen, dass wir es oft vergessen, weil wir nach den besonderen, erhabenen Momenten streben und die kleinen Millimeterschritte des Lernens, indem wir auch selbst mitlernen, so ein bisschen unterbuttern, weil sie eben nicht das Besondere sind. Aber ich glaube, auf die lange Sicht sind die kleinen Schritte, die du gehst mit Gott zusammen, die sind genauso wichtig wie die großen erhabenen Momente. Denn in den kleinen Schritten musst du das, was du in den großen Momenten erlebt hast, kultivieren. In den kleinen Schritten musst du das, was in den erhabenen Momenten passiert ist, in deinen Alltag übertragen, dass es dir nicht wieder flöten geht, dass dir diese Vision von dem, der du eigentlich sein willst, nicht wieder völlig entrinnt und überschrieben wird von irgendwas anderem. Also ich verstehe das, wenn jemand zu mir sagt, in meinem Alltag unterliege ich so vielen Zwängen, ich muss so viel Zeug machen, da habe ich nicht noch Lust, auch für Gott Zeit einzuräumen. Da will ich nicht auch noch sagen, und jetzt muss ich noch auch 10 Minuten mit Gott verbringen. Toll, mein Terminplan ist so voll, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Auch noch das. Das verstehe ich. Aber ich möchte es einfach mal umdrehen und fragen, willst du, dass der Leistungsdruck auf deiner Arbeit, dass der deine Vorstellungskraft und deinen Lebensrhythmus bindet? Willst du, dass die Getriebenheit unserer Stadt und unserer Geschäfte, dass die unseren Lebensrhythmus strukturiert, dass das unsere Vorstellungskraft, wie wir funktionieren, bindet und prägt? Wenn wir uns nicht extra Zeiten dafür nehmen, um Gott zu begegnen, dann prägt uns eben das andere, was uns im Leben begegnet. Das ist einfach so. Und ich habe auch den Wunsch, dass Gott in allem, was ich tue, in meinem ganzen Wandeln, in meinem ganzen Handeln, einfach ganz authentisch, ganz echt mit drin ist. Aber damit das auch bei mir in meinem Bewusstsein mit drin ist, brauche ich es auch aus diesem ganz normalen Leben immer wieder einen Schritt rauszutreten und meine extra Zeit mit ihm zu haben, um dann wieder so in das Leben hineingehen zu können. Und die Menschen zur Zeit der Bibel, die haben so ein bisschen anders getickt als wir. Denen war die Innerlichkeit, also die Einstellung, die innen drin ist, nicht ganz so wichtig wie das, was man am Schluss tut. Also denen war das, was am Schluss bei rauskommt, oft wichtiger als das, was ein Mensch fühlt. Paulus sagt einmal in einem ziemlich verwirrenden Beispiel, sagt er so, da gibt's Leute, die verkündigen Christus, die machen das nur aus Neid und Eifersucht, das weiß ich. Oh, was soll's? Hauptsache Christus wird verkündigt. Man denkt sich so, alter Digga, was ist los? Wenn die es aus den scheiß Motiven machen, dann sollen sie lieber die Klappe halten. Und er sagt, ah, ich freue mich. Christus wird verkündigt. Komischer Typ. Ich glaube, was dahinter steckt, ist so eine ganz, ganz andere Art, wie Menschen damals Dinge gelernt haben und funktioniert haben. Zum Beispiel hat ein, auf das Video hat mich der Benji gebracht, so ein Typ, weiß noch, wie er heißt? Der Journalist, weiß nicht. Ihr müsst bei Ted bibeltreu googeln. Da ist ein Journalist, der hat einfach gesagt, ich lebe ein Jahr lang alle Regeln, die in der Bibel stehen. Ich schreibe mir alles auf, was in der Bibel vorgegeben wird und dann ziehe ich es einfach ein Jahr lang knallhart durch. Müsst ihr euch mal anschauen, das ist ziemlich interessant. Er hatte ein paar Sachen zu kritisieren an dem Ganzen, aber er hat dann auch ein paar Sachen, die er gelernt hat und die er ziemlich krass fand. Und zwar hat er gesagt, er hat vor allem vom Alten Testament gelernt, dass du etwas tun musst, um es wirklich zu sein. Also er hat gesagt, ich musste erst Danke, Danke, Danke sagen. Gott sagt, sei dankbar. Und er hat gesagt, okay, Ich sage für alles, was mir einfällt, sage ich Danke. Und er hat gesagt, eine der krassesten Sachen, die mein Leben verändert haben, waren zu merken, irgendwann war ich wirklich dankbar. Weil ich auf die ganzen Sachen aufmerksam wurde, für die ich dankbar sein kann. Und ich habe an meine Kindheit zurückgedacht und mich in die Situation zurückversetzt, wo meine Mutter gesagt hat, wie sagt man Danke? Da habe ich nicht viel Dankbarkeit gefühlt. Oder ich habe vorm Tisch gesessen und das Tischgebet gesprochen. Und ich habe nicht viel Dankbarkeit dabei gefühlt. Und es war einfach nur so, ja, wir haben jetzt halt gebetet. Aber es gab einen Moment in meinem Leben, wo ich gespürt habe, wo ich so einen erhabenen Moment hatte, wo ich gespürt habe, ich habe wirklich allen Grund dazu, dankbar zu sein. Mann, das ist ja heftig. Also es hängt ja nichts von mir ab, wofür ich dankbar sein kann. Und ab diesem Moment habe ich gedacht, ich will dankbarer sein. Ich hatte dieses Aha-Erlebnis. Und trotzdem habe ich gemerkt, dieses Aha-Erlebnis ist auch ganz schnell wieder weg, wenn ich dann eben nicht das mache, was er da macht, wenn ich dann nicht Danke sage für die einzelnen kleinen, einzelnen Dinge im Leben, ohne dass ich immer dieses erhabene Gefühl dabei habe. Das heißt, ich würde sagen, erhabenes Gefühl und Alltag gehören zusammen. Aber manchmal oder ziemlich oft müssen wir im Alltag die Dinge einfach tun, zum Beispiel einfach Danke sagen, um dieses Gefühl nicht zu verlieren. Versteht ihr, was ich meine? Danke. Also brauchen wir sozusagen eine Balance aus Inspiration und einfach mal machen. Eine Balance aus extra Zeit reserviert für Gott, die mich an meine Vision erinnert und an Zeiten, wo ich das einfach lebe und erfahre, was das bedeutet, wo ich das mal durchbuchstabiere. Zum Beispiel hatten wir letztes Mal Gesandter sein. Du kannst echt ziemlich viel drüber nachdenken, was es heißt, Gott in deinem Leben zu repräsentieren. Du kannst auch ziemlich lang versuchen, das zu fühlen. Du kannst auch dafür beten. Aber ich glaube, du wirst es nicht kapieren, wenn du nicht zu anderen Menschen hingehst und mit denen dein Leben teilst und dann wieder mit Gott darüber sprichst. Es gibt manche Dinge, die muss man einfach tun, um sie wirklich zu verstehen. Und das haben die Leute in der Bibel, glaube ich, ziemlich gut drauf, die nicht immer fragen, fühle ich mich danach, sondern die es halt auch einfach mal machen und dann merken, ob es gut ist. Die einfach mal sagen, okay, probier es aus, gib deinen Zehnten. Und dann merkst du vielleicht, wie Gott dich trotzdem versorgt. Ich denke mir, das kann ich mir nicht vorstellen, das mache ich lieber nicht. Die sind einfach ein bisschen lockerer, probier mal aus. Und dann wirst du sehen. Das ist eine Balance, die man nur in der Bewegung halten kann. Die man nur, indem man es ausprobiert, halten kann. Das ist wie Fahrradfahren. Da kann man die Balance auch nur in der Bewegung halten. Und da habe ich ganz zum Schluss für euch einen kleinen Text dabei, den ihr euch einfach mal durchlesen könnt. Wo jemand das Fahrradfahren-Beispiel schön aufgegriffen hat. Immer weiter sagst du Gott zu uns, in allen Kurven des Evangeliums. Um die Richtung auf dich zu behalten, müssen wir immer weiter gehen, selbst wenn unsere Trägheit verweilen möchte. Du hast dir für uns ein seltsames Gleichgewicht ausgedacht. Ein Gleichgewicht, in das man nicht hineinkommt und das man nicht halten kann. Es sei denn in der Bewegung, im schwungvollen Voran. Es ist wie mit einem Fahrrad, das sich nur gerade hält, wenn es fährt. Es lehnt schief an der Wand, bis man es zwischen die Beine nimmt und davon braust. Das hat eine Französin geschrieben, Del Brel heißt sie, die das total gelebt hat, die sich zurückgezogen hat, um mit Gott eine Vision davon zu bekommen, wer sie sein kann und dann auf die Straße zu gehen und ihre Leute mit diakonischem und auch Zeuge sein von dem, was Jesus in ihrem Leben getan hat, einfach unterstützt hat. In diesem Sinne wird man ein Jünger nicht nur im Gehen, sondern im Fahren. Und deswegen möchte ich dir sagen, finde Formen, die zu dir passen. und die im Alltag die Vision am Leben halten von dem, der du sein möchtest. Finde einen Rhythmus, der zu deinem Lebensrhythmus passt, der sich gegen das, was dir aufgezwungen wird, dagegen stemmt und an dieser Vision festhält. Und es muss nicht unbedingt die halbe Stunde vorm Aufstehen sein. Das können auch fünfmal am Tag einfach 5 Minuten sein oder 2 Minuten, was weiß ich, irgendwas. Und ich habe ein kleines Experiment für euch mitgebracht, einen Vorschlag. Vielleicht haben da ja Leute Bock, das in der Fastenzeit mitzumachen. Und zwar habe ich den Psalm 23 dabei, der ja auch ein Wandeln vor und mit Gott beschreibt. Und die Fastenzeit ist ja so eine Chance, den eigenen Rhythmus neu zu sortieren. Also Sachen rauszulassen, die einem aufhalten, die einen immer wieder in gleiche Räder reinziehen. Und nicht nur rauszuschmeißen, sondern vor allem den Puls, der eigentlich den Rhythmus bestimmen soll, wiederzufinden. Dafür ist die Fastenzeit da. Und dieses Psalm 23-Experiment ist einfach mal so eine Art mönchische Form. Also die Mönche haben sich oft verschiedene Zeiten am Tag genommen, wo sie immer wieder zu der gleichen Zeit den gleichen Vers gebetet oder meditiert haben oder auch gesprochen haben. Und ich möchte euch einfach mal diesen Psalm 23 mit in die Fastenzeit geben. Und wenn ihr Lust habt, dann probiert es mal aus. Beim Aufstehen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Jeden Morgen, wenn der Wecker klingelt, das einfach zu beten. Beim Mittagessen, das, was du bereitest vor mir im Angesicht meiner Feinde, einen Tisch müsste da stehen. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Wer hat das geschrieben? Ja, ich wollte jetzt eigentlich sagen, dass ihr euch das Ganze erstmal durchlesen könnt und ein bisschen Zeit habt, darüber nachzudenken. Ich hoffe, ihr kennt den Psalm so gut, dass ihr meine Fehler einfach umdenken könnt. Wenn nicht, fragt einfach mal euren Nebenmann oder eure Nebenfrau, hey, das macht keinen Sinn, was müsste da eigentlich stehen? Und danach beten wir den mal zusammen. Aber ich gebe euch einfach 3-4 Minuten, das mal zu meditieren und zu überlegen, ob das vielleicht was für eure Fastenzeit sein kann, um diesen Rhythmus mal in euren Alltag mit reinzunehmen. Ich würde den Psalm gerne mit euch zum Abschluss zusammen beten. Wir werden mal gucken, ob wir um die schwierigen Ecken zusammen rumkommen. Es wäre cool, wenn ihr zusammen mit alle aufsteht. Psalm 23, wir werden es auf Facebook richtig posten, dann kann man... Wir machen es auf die Homepage, wir machen so viel, aber wir beten jetzt erstmal. Der Herr ist mein Hirte.